Show, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Die Flugshow, sie fliegt weiter und die Skisprungherren, die fliegen ebenfalls weiter. Vergangenes Wochenende stand der Skiflug-Weltcup am Programm in Oberstdorf auf der Heiniklopfer Flugschanze und wir wollen jetzt in einer neuen Folge der Flugshow über dieses Wochenende sprechen. Wir, das bin einmal ich, Gernot Clement, und ich bin natürlich nicht allein. Der Tobi, der lässt sich für heute entschuldigen, der ist heute nicht mit dabei. Aber wer natürlich bei einer Flugshow-Folge nicht fehlen darf, das ist mein kongenialer Spätzl aus Ostwestfalen. Ich nenne ihn am liebsten das wandelnde Skisprung-Lexikon. Und das ist der Louis Holuch, der unter anderem für skispringen.com schreibt. Hallo Louis.
Hallo lieber Gernot. Freue mich auf unsere Spätzl-Time, damit das Wort auch mal wieder hier auftaucht.
Ja, das ist tatsächlich Spätzl-Time reloaded jetzt. Und wir besprechen das Wochenende in Oberstdorf, das folgendermaßen ausgegangen ist. Ich lese es ganz kurz vor, jeweils die Top 3. Da haben wir einmal am Samstag einen Sieg von Stefan Kraft, sein 25. Weltcup-Sieg war das. Er gewinnt vor drei Slowenen sogar. Komm, dann nehmen wir Platz 4 auch noch mit, wenn das drei Slowenen sind. Platz 2, Žiga Jela, gerade mal 1,7 Punkte hinter Stefan Kraft. Wer hätte das gedacht? Auf Platz 3 Timi Seitz, der schon Silber geholt hat in Vikersund bei der Skiflug-WM. Und auf Platz 4 der dritte Slowene, Ante Lanišek. Das Ergebnis am Samstag. Am Sonntag hat es dann folgendermaßen ausgesehen. Es hat Timi Seitz gewonnen, also Slowenien auf 1 vor Piotr Šiva. Ein Pole auf dem Podest, das auf jeden Fall Balsam auf der geschundenen polnischen Skispringerseele, vor allem in diesem Winter. Und auf Platz 3 Stefan Kraft. Also Timi Seitz und Stefan Kraft, exakt die gleichen Ergebnisse. Einen Sieg und ein dritter Platz. Und dementsprechend sind die beiden auch gleich auf im Skiflug-Weltcup. Beide jeweils mit 160 Punkten nach diesem Wochenende in Oberstdorf. Gehen also, wie wir in Österreich so schön sagen, ex aequo als Skiflug-Weltcup-Führende in das finale Weltcup-Wochenende in Planica. So, Louis, das waren jetzt jeweils einmal die Top 4, einmal die Top 3 von Oberstdorf. Ich habe mir natürlich eure Folge mit der lieben Julia vom Hard Aber Fail Podcast angehört. Ich muss wirklich an der Stelle auch nochmal ein großes Kompliment an euch aussprechen. Die Folge war zwar sehr lang, aber sehr kurzweilig. Ich habe mich wirklich bestens unterhalten gefühlt. Und es gab aber auch das eine oder andere Negative, das ihr in dieser Folge angesprochen habt. Und da war unter anderem das Thema Jury. Welche Luke ist die richtige? Ich glaube, das ist beim Skifliegen nochmal doppelt anspruchsvoll im Vergleich zur Großschanze. Meine Frage jetzt gleich mal an dich eingangs. Gab es da jetzt an diesem Wochenende in Oberstdorf eine Besserung im Vergleich zu Vikersund oder müssen wir wieder über Juryentscheidungen sprechen?
Nee, Besserung würde ich jetzt mal nicht diagnostizieren. Also es war, oder sie haben sich selber, fand ich, wieder relativ kompliziert gemacht. Wieder ärgerlich, weil an beiden Tagen die Bedingungen doch wieder verhältnismäßig vorhersehbar waren. Mit untergehender Sonne halt eben Rückenwind aufzog. Und ja, jetzt kann man sagen, okay, am Sonntag zumindest im Wettkampf haben wir tatsächlich mal einen Durchgang gehabt, der aus einer Luke geflogen wurde, der zweite. Aber ansonsten war das dann doch wieder schon zum Haare raufen und es gab auch sehr viel Kritik. Und ich habe mir gerade nochmal angeschaut bei den Kollegen von Skoki Polska, die haben mal aufgelistet, wie in der gestrigen Qualifikation, also gestrig am Sonntag, die Geldwechsel waren. Ich lese jetzt nur mal die Zahlen vor, dann wird man schon sehen, dass es da Probleme gab. 18, 16, 14, 16, 14, 13, 11, 13, 15, 17. So, und dann stellt man sich schon die Frage, okay, wer soll das jetzt eigentlich noch verstehen, was davon vonstatten gegangen ist? Und zwischen, was waren es, 123 und 242,5 Metern war ja wirklich alles dabei. Also es war sehr schwierig nachzuvollziehen insgesamt.
Das hört sich ja fast so an, als hätte man der Jury gesagt, einmal bitte von Gate 11 bis Gate 18 einmal alle quer durch die Bank, bitte einmal anwenden.
Die Kollegen haben noch dazu geschrieben, PS, das sind nicht die Lottozahlen.
Ja, es ist natürlich schwierig, ne? Ich meine, wir sitzen jetzt da mit unseren Podcast-Mikros, nehmen die Folge auf. Es ist natürlich nicht einfach. Wir wissen, wie schnell sich der Wind ändern kann. Aber ja, mit Ruhm bekleckert, glaube ich, hat man sich da nicht, vor allem nicht mit Ruhm bekleckern. Das will ich jetzt auch deswegen so klar sagen, weil es eigentlich nicht sein kann, dass der Skiflug-Weltmeister Marius Lindvik, der ja am Samstag noch als sechster bester Norweger war, am Sonntag dann nicht die Qualifikation überstanden hat. Also das spricht ja Bände. Das muss ja eigentlich heißen, da ging etwas schief.
Ja, auch wenn Alex Stöckel gesagt hat, das war sicherlich auch kein guter Sprung von ihm. Er war sogar zu früh am Schanzentisch und wir wissen, zu früh ist noch schädlicher als zu spät. Aber ein Mann in seiner Klasse, der scheidet ja nicht einfach so aus. So, und ich meine, auch Karl Geiger musste ja verhältnismäßig lange zittern, ob es denn überhaupt reicht. Und da kam ihm Lindwigs Ausscheiden und auch das von Bendik Jakobsen Hegli, der uns ja auch sehr viel Spaß gemacht hat, ja auch entgegen. Und da kann man schon irgendwo auch darüber reden, dass auf jeden Fall mal der Skiflug Gesamtweltcup mitentschieden wurde durch diese Entscheidung und aber so ein bisschen auch vielleicht sogar der Gesamtweltcup.
Ja, ich sehe es jetzt hier auch gerade, 37. Karl Geiger in der Qualifikation am Sonntag. Puh, das sind nicht einmal 5 Punkte. Wenn nicht mal 5 Punkte weniger, wäre er schon nicht qualifiziert gewesen. Also da ist er haarscharf vorbeigeschrammt an der Nichtqualifikation, aber es ist dann am Ende doch noch gut gegangen. Das war jetzt mal so ein bisschen das Negative. Also wir sind da nicht ganz zufrieden mit diesem Gate hin und her Geschiebe, wie ich es auch öfter mal gerne nenne. Wenn wir mal das Positive herausstreichen an diesem Wochenende. Ich habe sehr viele Fans gesehen im Fernsehen. Es waren wohl mehrere tausend. Ich weiß jetzt nicht ganz genau die Anzahl. Vielleicht weißt das du mehr. Ich hatte den Eindruck, Luis, man hat sich dort in Oberstdorf wirklich. Ja, es haben sich eigentlich alle gut an die Regeln gehalten. Ich habe sehr viele FFP2-Masken gesehen.
Ja, würde ich auch so unterstreichen. Und obwohl diese Masken ja auch dafür bekannt sind, dass sie so ein bisschen ja, Lautstärke wegnehmen, fand ich es doch eine schöne Atmosphäre. Also da haben die Leute ordentlich Krach gemacht. Sie wussten auch, wie sie sich behelfen mussten, wenn sie jetzt nicht laut aufschreien konnten und so. Und das hat echt Spaß gemacht. Also da kam echt was rüber am Fernseher, auch wenn das Wetter ja jetzt nicht das Allerbeste war. Also es war jetzt kein Kaiserwetter, wie wir es ja auch schon gesehen haben oder wie du es jetzt auch erleben durftest in Oberhof letztes Wochenende. Aber nö, war eine schöne Atmosphäre, ein schönes Event.
Ja, und vor allem nach diesem Wochenende gibt es einen neuen Schanzenrekord. Wer hätte das für möglich gehalten? Domen Preotz, bei dem unser lieber Tobi gemeint hat, man sollte ihn eigentlich nicht als Skispringer, sondern als Skiflieger bezeichnen, hat tatsächlich den bisherigen Schanzenrekord von Daniel André Tander überflügelt. Luis, Wahnsinnsflug, oder?
Das war Domen Preotz, wie er leibt und lebt. Ich würde ihn ja nicht als Vollzeit-Skiflieger bezeichnen, sondern als Teilzeit-Skiflieger, weil selbst wenn er Ski fliegt, fliegt er manchmal auch nicht Ski, weil ab und zu schmiert er ja auch mal ab. Aber das war wirklich eine Sahneschnitte von einem Flug. Da hat es wirklich alles gepasst, von oben bis unten. Auch das leichte Quäntchen Glück mit den Bedingungen, was man zu dem Zeitpunkt haben muss. Und so wie der Dom halt ist, er hat das Ding bis zum Ende durchgezogen und dann unten in den Auslauf reingestempelt. Also Chapeau, ja.
Da hat uns auch eine Hörerfrage erreicht vom Dade, der uns gefragt hat, ob wir gedacht hätten, dass in Oberstdorf Flüge über 240 Meter möglich sind, beziehungsweise dass Oberstdorf Ja, genau, so hat das formuliert, dass Oberst auf 240 Meter Flüge zulässt. Hättest du geglaubt, dass es eventuell einen neuen Chancenrekord geben könnte?
In der Theorie ja. Und ich sag mal, im Frühjahr, wo wir jetzt zweifellos sind, sehe ich die Wahrscheinlichkeit für solche Flüge auch höher als ja, jetzt beispielsweise im Februar oder im Januar, wo ja auch schon Schieflinge in Oberstdorf waren. Es war halt nur die Frage, ob die Jury das auch ermöglicht. Lag jetzt nicht mal unbedingt an der Schanze, dass man da Zweifel haben musste. Aber wie man gesehen hat, es ging und es ging sehr gut. Und ja, ich würde mich sogar trauen zu sagen, wenn wirklich alles zusammenkommt, könnte man vielleicht sogar noch 2-3 Meter weiterfliegen.
Luis, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, Samstag und Sonntag, da gibt es wieder mal eine Nation, die einem direkt ins Auge sticht, und zwar die Slowenen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Slowenen, die sind überall im Moment. Wenn der eine einen schlechten Tag hat, kommt der andere um die Ecke und sagt, hier bin ich springe aufs Podest. Da spreche ich jetzt natürlich Žiga Jela an. Wie sehr haben sie dich beeindruckt an dem Wochenende? Ich meine, das mit Žiga Jela, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das so in der Art und Weise nicht kommen sehen. Und bei Timi Seitz sind wir ja noch gar nicht.
Ja, das ist richtig. Aber wenn wir mit Žiga Jela mal anfangen wollen, also er hat sich ja in den letzten Wochen auch schon so ein bisschen reingefuchst, kann man sagen. Er hatte halt jetzt in Anführungszeichen das Pech, dass er für die Großereignisse, die wir jetzt zuletzt hatten, Olympia und Skiflug-WM, nicht berücksichtigt wurde, obwohl es die Form auch hergegeben hätte. Aber man sieht, dass er sehr stark von diesem starken Teamgefüge profitiert, und er hat sich für seinen Weg, den er in dieser Saison hingelegt hat, total belohnt am Samstag. Das waren auch wirklich total bewegende Bilder, die wir da gesehen haben, wie ihm wirklich die Tränen in die Augen gestiegen sind. Und ja, also ich meine, im November haben wir noch drüber gesprochen, Covid erkrankt, sehr schweren Verlauf gehabt. Der konnte teilweise keine Treppenstufen gehen, ohne dass ihm irgendwie schwindelig wurde oder die Luft ausging. Ja, und jetzt fliegt er am Samstag zum zweiten Mal in seiner Karriere aufs Podest. Also es ist wirklich schon eine tolle Leistung und steht ja sinnbildlich dafür, welche Entwicklung die Slowenen jetzt genommen haben, seitdem ja auch wir von der Flugshow das Ganze mit begleiten.
Ja, und am Sonntag hat ihm dann Stefan Kraft um 2,3 Punkte den dritten Platz weggeschnappt, sonst wäre er sogar zweimal.
Erst den Sieg und dann das Podest. Also,
genau. Wäre dann zweimal auf dem Podest gelandet. Nein, wirklich sehr beeindruckend und umso bemerkenswerter, wenn du sagst, er hatte eine Corona-Infektion mit einem ziemlich schweren Verlauf und sich jetzt so zurückmelden beim Skifliegen, wo wir alle wissen, natürlich ist das so ein bisschen die Paradedisziplin der Slowenen im Moment, aber dennoch für den Körper ist ja Skifliegen eine unglaubliche Belastung, noch mehr Belastung als Normalschanze oder auch Großschanze. Timi Seitz, der hat uns schon in Vikersund beeindruckt mit seiner Silbermedaille, setzt jetzt das nahtlos fort, was er da in Norwegen begonnen hat. Ich glaube, es gibt so manche Springer, wir werden das auch gleich noch thematisieren, für die ist es nicht das ideale Programm, dass gerade das Saisonfinale nur aus Skifliegen besteht. Aber ich glaube, bei Timi Seitz können wir sagen, der ist richtig froh drüber, dass jetzt nur mehr auf den Monsterschanzen geflogen wird, oder?
Ja, total. Und das strahlt er ja auch aus. Also diese Aufholjagd, die er ja am Sonntag hingelegt hat, wirklich bemerkenswert mit der Tagesbestweite oder Durchgangsbestweite, muss man ja sagen, von 232 Metern im Finale von Platz 7 ganz nach vorne geflogen. Kein Zufall, dass auch sein zweiter Weltcupsieg auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze stattgefunden hat. Und dem könnte es, glaube ich, jetzt gerne noch 2-3 Wochen weitergehen, nur mit Skifliegen. Und der wird jetzt sich auch voller Vorfreude wieder in die Heimat begeben, denn es wartet ja noch ein Skiflugwochenende und das auf der Mutter aller Flugschanzen.
Genau. Jetzt ist es so, ich habe es eingangs schon kurz erwähnt, Timi Seitz ist jetzt Erster im Skiflug-Weltcup, ist da gleich auf mit Stefan Kraft, der ebenfalls 160 Punkte hat. Ich glaube, in Stefan Kraft sollte man an der Stelle auch nochmal kurz herausheben. Auch er nach der kräftezehrenden Skiflug-WM in Vikersund, wo er dann am Ende Bronze, ja, vielleicht kann man sagen, ins Ziel gerettet hat. Mit dem letzten Flug stand das ja doch alles ein bisschen auf Messers Schneide. Er hat ja dann selbst gar nicht so richtig gewusst, gleich nach dem Flug. Soll er sich jetzt freuen, soll er sich jetzt ärgern, aber am Ende des Tages überwiegt er auf jeden Fall die Freude bei ihm und dass er seine Topform zu der wieder gefunden hat, dass er die auch jetzt in Oberstdorf fortsetzen hat können, finde ich, das ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Also die beiden, ja, die kämpfen wahrscheinlich um den Gesamtsieg im Skiflug-Weltcup. Nicht um den Gesamtsieg im Skiflug-Weltcup werden zwei Herren kämpfen, die aber um den Gesamtweltcup kämpfen, nämlich Yo-Yo Kobayashi und Karl Geiger. Es ist ganz interessant, weil wir haben bislang jetzt in unserer Folge eigentlich nur die Slowenen thematisiert und ein bisschen den ÖSV mit Stefan Kraft. Aber die zwei eigentlichen Hauptprotagonisten in diesem Winter mit Karl Geiger und Yo-Yo Kobayashi haben wir eigentlich noch gar nicht genannt. Luis, was sagt uns das?
Das sagt uns, dass an diesem Wochenende eben andere ihnen die Show gestohlen oder weggeschnappt haben. Also sie waren nicht auf dem Top-Level, das sie gebraucht hätten, um eben ganz vorne mitzufliegen und fechten dann quasi im zweiten Regalfach sozusagen ihren persönlichen Kampf aus und müssen sich tatsächlich, so wie es scheint, ja auf jeden Sprung einzeln konzentrieren, weil man bei beiden an diesem Wochenende Flüge gesehen hat, die sehr gut waren. Aber im Wettkampf dann eben auch welche, wo man dachte, da fehlt aber irgendwie so das letzte Quäntchen. Und so wahnsinnig viel geändert hat sich ja an der Ausgangsposition im Vergleich zum Start, den wir ins Wochenende hatten, was den Abstand angeht zwischen Geiger und Kobayashi, nicht. Und mein Gefühl sagt mir auch, die sind aktuell beide so auf Augenhöhe, dass der Abstand, den Ryoyo jetzt hat von diesen 66 Punkten sind es ja, glaube ich, dass ihm das am nächsten Wochenende reichen wird, weil es eben nur noch zwei Einzelfliegen sind.
Hast du irgendwas mitbekommen, inwiefern hat vielleicht dieser misslungene Flug von Karl Geiger in der Quali am Sonntag ihn vielleicht ein bisschen aus der Balance gebracht?
Der war gar kein großes Thema mehr gestern nach dem Wettkampf. Hat einfach fast wortgleich das Gleiche gesagt wie schon am Samstag, dass er eben nicht seine optimalen Sprünge erwischt hat und damit meinte halt hauptsächlich den Absprung. Es fehlte vielleicht so ein bisschen die letzte Aggressivität, so die letzte, ich will es nicht sagen Risikobereitschaft, aber die letzte Attacke, würde ich sagen. Aber dafür fand ich die Ergebnisse, die er eingefahren hat, mit zweimal Platz 9 noch sehr in Ordnung, weil wenn andere keine optimalen Sprünge erwischen, dann schaffen sie es vielleicht gar nicht mehr im zweiten Durchgang.
Glaubst du, dass ihn das irgendwie auch mental etwas beeinflusst hat, zu wissen, ja, ich muss jetzt liefern, wenn ich nochmal dem Yo-Yo Kobayashi gefährlich werden will jetzt im Gesamtweltcup?
Nee, ich glaube, in allererster Linie nervt ihn einfach, dass er seine eigene Erwartungshaltung nicht erfüllt, weil er geht ja auch dran mit der Prämisse, ich möchte jeden Sprung auf meinem Top-Level machen und wenn er das nicht hinbekommt, dann das nervt ihn dann in allererster Linie und erst dann halt eben das Ergebnis, weil er weiß genau, das eine bedingt das andere.
Wir sehen aber gleichzeitig auch, dass bei Yo-Yo Kobayashi, ich will jetzt nicht sagen, die Luft draußen ist, er hat ja immer noch Top-Platzierungen, wenn man sich das anschaut, gestern war Sechster, also am Sonntag wir nehmen jetzt am Montag auf, also gestern war der zweite Einzelwettkampf. Am Sonntag war es Platz 6 für Kobayashi. Vor allem der erste Durchgang war, finde ich, sehr überzeugend mit 217 Meter. Und am Samstag war es bei ihm der 10. Platz. Da war er zwar einen Platz hinter Karl Geiger, aber er hat die Führung im Gesamtweltcup mehr als verteidigt. Also das gilt es da jetzt auf keinen Fall irgendwie klein zu reden. Aber ich habe auch bei ihm so das Gefühl, auch in Vikersund war er ja nicht der Hauptprotagonist, dass so ein bisschen die Luft raus ist. Aber glaubst du trotzdem, dass der Vorsprung, die 66 Punkte, komfortabel genug sind für Yo-Yo Kobayashi für das letzte Wochenende? Ich meine, Planitzer ist ja jetzt schon ein Erfolgspflaster für den Karl.
Für Ryoyo aber auch. Also er ist ja dort, hält dort den Schanzenrekord, hat dort letztes Jahr auch eines von den drei Springen gewonnen und auch da war es schon ein Kampf auf Augenhöhe zwischen den beiden, wo sich Karl Geiger ja seinerzeit zum Skiflug Gesamtweltcup-Sieger gekürt hat. Aber also dass Ryoyo das quasi nochmal entgleitet. Dazu müsste Karl zumindest mal aufs Podest springen, weil dort, nur dort gibt es ja die wirklich dicken Punkte zu holen, auch die dicken Punkte Abstände. Und ich sehe jetzt keinen von den beiden so viel besser als den anderen, dass er ihm diese Punkte streitig machen kann. Und da ist Ryoyo natürlich durch den Vorsprung, den er hat, schon in der komfortableren Situation.
Ja, wenn man sich das mal genauer ansieht, natürlich ist er nicht mehr in der absoluten Topform, in der er schon war, Yo-Yo Kobayashi, aber die Ergebnisse reichen halt immer noch, um 66 Punkte Vorsprung ins Ziel zu bringen. Aber natürlich, es ist alles offen. Also es kann alles sein. Wir haben es jetzt gesehen in der Qualifikation, Karl Geiger 37. Das kann Yo-Yo Kobayashi genauso passieren, wenn er die Kante nicht erwischt, wenn ein ungünstiger Wind ist. Also ich glaube, keiner würde jetzt sagen vor dem Wochenende 66 Punkte, ja, das ist eine Gmade Wiesen, wie man so schön sagt, für Kobayashi.
Na, sicher nicht. aber, also ich meine, klar, aus deutscher Sicht kann man sagen, wir haben schon ein sehr beklopptes Saisonfinale erlebt in Planitza vor 7 Jahren mittlerweile, 2015, als wirklich mit dem letzten Sprung Severin Freund tatsächlich noch diesen Gesamtweltcup eingetötet hat. Und da ging es ja ähnlich eng zu. Aber natürlich ist auch klar, wer hier in der Pole Position steht.
Ja, das ist ohne Zweifel Yo-Yo Kobayashi. Aber wir kennen Karl Geiger, und wenn der eine Chance sieht und diese nützen kann, ich glaube, dann, also wenn einer diese Chance nützen kann, so rum, dann kann das der Karl Geiger machen. 66 Punkte sind, das ist auf jeden Fall, finde ich, auch schön, ja, für die gesamte Skisprungfamilie, dass es einfach auch am letzten Wochenende nicht um die goldene Ananas geht, sondern dass auch das Rennen um den Gesamtweltcup einfach noch ein spannendes ist. Im Schatten von Yo-Yo Kobayashi, Karl Geiger, hat sich an diesem Wochenende ein Springer aus einer, ja, früher sehr dominanten Nation ins Rampenlicht fliegen können. Und zwar Eetu Nuusiainen, Luis, der hat auf der Heiniklopfer Flugschanze, wenn ich jetzt richtig liege, zweimal seine besten Karriereresultate aufgestellt. Ich glaube, das war am Samstag ein Platz 15 und am Sonntag war es dann der 8. Platz. Der Eetu Nuusiainen war auf Rang 2 am Sonntag nach dem ersten Durchgang, also sogar auf Podestkurs. Das hat man von Finnland echt schon lange nicht mehr gesehen, aber dennoch haben wir uns sehr mitgefreut. Luis, ich glaube, du hast das auch nicht kommen sehen, oder? Diese Leistung von ihm?
In dem Ausmaß nicht. Also man hat auch bei ihm so eine stetige Entwicklung in den letzten Wochen irgendwo gemerkt, und die Resultate wurden ja auch Stück für Stück besser. Dass aber quasi ausgerechnet hier beim Skifliegen in Oberstdorf seinen Durchbruch erlebt, ja, Wahnsinn. Und dieser erste Durchgang gestern war ja ungeheuer spannend, es war auch ungeheuer eng. Also ich glaube, knapp die ersten 20 Plätze auch innerhalb von knapp 20 Punkten, was du auf der Flugschanze ja auch sehr, sehr selten siehst, und er mittendrin statt nur dabei. Ich dachte im ersten Moment, oh, schade, dass er es nicht gehalten hat, aber als er dann gesehen hat, für welchen Platz es sich dann ausgeht, hat er sich ja riesig gefreut. Und das war wirklich nochmal ein schönes Lebenszeichen von den Finnen. Sehr sympathisch, ich sehe es gerade noch. Er hat mit mir zusammen Geburtstag, 29. April. Also GG von dieser Seite.
Okay. Wollt ihr mich aufnehmen in euren Club? Ich habe zwar einen Tag später, aber ich wäre gerne im Holoch Nuusia, einen Club wäre ich auch gern dabei, wenn das
ja, geht. Ja, super. Super, dann machen wir ein schönes deutsch-finnisch-österreichisches Trio draus. Super.
Genau, und dann kann dir der Eetu Nuusiainen beibringen, wie man weiter als 9,5 Meter springt.
Ja, das lasse ich mir von einem Experten wie ihm natürlich gerne sagen. Ja, wunderbar.
Genau, würd ich sagen, dass dann das steht quasi auf der Agenda unseres Workshops, steht das ganz weit oben.
So schaut's aus, ja.
Okay, und diese Leistung, die hat einfach den prestigeträchtigsten Award des Skisprungsports verdient. Und Etonusianen ist deshalb unser Adler der Woche. Musik bitte.
Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
Also, unser Adler der Woche kommt aus Finnland, Etonusianen.
Was sagt man da auf Finnisch? Du hast doch so ein Finnland-Fable, weißt du das noch?
Ja, ich habe in Finnland mal studiert, aber was Glückwunsch heißt, meine ich Onnea.
Onnea, richtig, ja, stimmt. Ja.
Mir wäre jetzt spontan Kippis eingefallen, aber Kippis ist Prost. Aber ich meine Onnea ist das richtige Wort.
Ja, ich meine, Kippis kann man in dem Fall ja auch sagen, weil das ist ja ein Grund zum Feiern.
Absolut, und ich kann mir gut vorstellen, dass Etonusianen zusammen mit seinen Kollegen Antti Aalto und Niko Kytösauer vielleicht einmal das eine oder andere Mal angestoßen hat. Also Onnea und Kippis Etonusianen, ein 15. und ein 8. Platz beim Skifliegen in Oberstdorf. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es war ein besonderes Wochenende. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus rot-weiß-roter Sicht habe ich mich auch sehr gefreut, zum Beispiel für einen Daniel Czofenik, der das erste Mal beim Skifliegen war, ein Skiflugdebütant, und wie sich der über seine Flüge gefreut hat. Also so richtig befreit im Auslauf. Jedes Mal, wenn er über 200 Meter gekommen ist, kam da die Faust, war sehr erleichtert. Also das, finde ich, war einfach auch mal schön. Da ging es jetzt nicht primär um die Platzierung, sondern auch um dieses Fluggefühl, das man auf diesen großen Schanzen hat. Und ich glaube, ich kann mich da gar nicht so richtig reinversetzen, aber das muss für einen Springer wirklich was Besonderes sein, wenn man einfach mal über diese 200er Marke springt, oder Luis? Das muss ja schon was, wirklich was ganz Besonderes sein.
Also ich meine, früher war das immer so, diese magische Zahl ist natürlich ein bisschen verloren gegangen, dadurch, dass die Schanzen immer größer wurden. Aber es ist immer noch so quasi das erste Ziel, was du so erreichen möchtest, wenn die zweimal ganz, ganz vorne steht. Und ich finde auch, er hat das wirklich super gemacht, wie er sich dort reingefunden hat, hat keine Scheu gezeigt und genau die Qualitäten abgerufen, die ihn sonst auch so auszeichnen. Und ja, war wirklich schön von so einem jungen Mann, so ehrliche Freude über... Ja, ich will jetzt nicht sagen, kleines Erfolgserlebnis sagen, aber einfach wieder einen weiteren Schritt in seinem Werdegang.
Ja, und das war auch genau das, was du auch vorhin schon angesprochen hast, um nochmal ganz kurz zurückzukommen zum Etonusianen, dass er sich dann, obwohl er gestern den zweiten Durchgang, ich will jetzt nicht sagen verhaut, aber nicht ganz die Weite erzielt hat, mit der er dann Chancen aufs Podest gehabt hätte, hat er sich trotzdem gefreut. Und auch die Mannschaftskollegen mit ihm. Also das waren, finde ich, super Bilder, die auch einfach nachhaltig da in Erinnerung bleiben werden. Es war insgesamt auch für eine Person ein sehr emotionales Wochenende, und zwar für Richard Freitag. Es ist jetzt für alle Richard Freitag-Fans traurige Gewissheit, dass er seine Karriere beenden wird, seine Karriere letztendlich beendet hat. Das wurde, Luis, glaube ich, jetzt auch im Rahmen einer Pressekonferenz an diesem Wochenende bekannt gegeben. Du konntest ja leider nicht vor Ort sein, sonst hättest du an dieser Pressekonferenz wahrscheinlich teilgenommen. Mich würde interessieren, Richard Freitag, ich denke da sofort an Der Unvollendete. Inwiefern würdest du mir da recht geben?
Zu 100%, weil jemand von seiner Klasse, von seinem Schlag, es schon auch verdient gehabt hätte, zumindest mal einen großen Einzeltitel abzuräumen. Und das ist ihm in seiner Karriere leider nicht vergönnt gewesen. Er ist ein ums andere Mal sehr nah dran gewesen, wo wir jetzt hier in Oberstdorf sind, Bronze bei der Skiflug-WM 2018. Und das zwei Wochen nach seinem schweren Sturz in Innsbruck, wo er, ich glaube, er führte ja sogar zur Turnierhalbzeit, wenn mich nicht alles täuscht. Also er hatte auf jeden Fall gute Chancen, um den Turniersieg auf jeden Fall mal mitzukämpfen. Und ja, das tut dann schon irgendwie ein bisschen weh und auch leid in der Hinsicht dann. Natürlich, was bleibt, ist auf jeden Fall alleine die irre Geschichte, dass er am gleichen Ort seinen ersten Weltcup-Sieg holt wie sein Papa, der Holger, in Harachov seiner Zeit, und auch das Team Silber 2018 in Pyeongchang. Und vor allem diese große Beliebtheit, die er sich weiterhin erfreut. Also er hat ja unglaublich viele Fans und auch immer wieder ja auch bei uns Leute, die nach ihm gefragt haben, so hey, wie sieht es denn eigentlich bei ihm aus? Und ich finde, das überwiegt trotzdem mehr, als dass er diesen großen Titel hat leider nicht erholen können. Also wird ihn sicherlich auch sehr freuen, dass er so viele Leute hat, die ihm nur Gutes wünschen.
Ja, und ich finde, die Karriere insgesamt von Richie Freitag, da überwiegen auf jeden Fall die vielen positiven Momente. Und ich glaube, dass wir den Richard, sofern er möchte, auch hier in der Flugshow irgendwann einmal, also wir würden uns freuen, wenn wir ihn in der Flugshow als Gast mal begrüßen dürften, dass wir dann vielleicht auch mal zusammen mit ihm seine Karriere etwas Revue passieren lassen. Und was auch, finde ich, sehr emotional war, als er da in Oberstdorf stand und seine Schwester im Arm hatte. Ich glaube, er hat ja auch selber gesagt, erst als er seine Schwester gesehen hat, dann wie emotional sie war, dann hat es auch ihn gepackt quasi.
Ja, also ich meine, da siehst du ja auch, obwohl die ja echt einige Jahre auseinander sind, vom Alter her, ich glaube 10 sind es ja, dass die dann so ein enges Verhältnis haben und wirklich ja nicht nur Bruder und Schwester sind, sondern vielleicht sogar beste Freunde, könnte man ja sagen. Und das war wirklich herzerwärmend. Man konnte ja sogar den Eindruck gewinnen, vielleicht überlegt er sich jetzt nochmal anders, wo er seine Schwester so gesehen hat. Aber das war wirklich toll und freut einen ja auch, dass er dann so einen schönen Abgang bekommt, weil man stelle sich mal vor, er hätte letztes Jahr seine Karriere beendet in einer Corona-Saison, wo keine Leute an der Schanze waren. Das wäre wirklich schade gewesen und die Bilder, die es da gab. Ja, wirklich, wirklich einfach schön und mit solch tollen Momenten kann man dann ja auch guten Gewissens von der großen Bühne abtreten.
Genau, und er kann auch sagen, er hat in seiner letzten Saison immerhin Weltcup-Punkte gemacht. Also
das stimmt natürlich, ja.
Das ist ja auch immerhin, glaube ich, immer ein Ziel eines Athleten und dieses hat er zumindest erreicht und ich glaube, deswegen kann er jetzt auch möglichst mit 1,5 lachenden Augen die Karriere beenden. Luis, wir haben noch ein paar Hörerfragen, die ich hier gern in den Flugshow-Ring werfen würde. Und zwar würde ich gerne mit der Pia beginnen. Die hat uns geschrieben, warum durfte die deutsche nationale Gruppe in diesem Jahr 3-mal starten, ob es da irgendwelche neuen Regeln gibt?
Nee, tatsächlich nicht. Die Regeln haben sich nicht verändert. Die Situation war nur eine andere. Wir haben ja heuer die Situation gehabt, dass in Oberstdorf bei der Vierschanzentournee keine nationale Gruppe geschickt wurde, weil auch parallel noch ein Kontinentalcup in Engelberg stattfand. Die erste nationale Gruppe wurde dann in Garmisch-Partenkirchen geschickt, also erst beim Neujahrsspringen. Dann hatten wir 2-mal in Titisee Neustadt und jetzt eben noch in Oberstdorf. Aber zu diesem Limit von 2-mal nationale Gruppe zählen diese Wettkämpfe in Titisee Neustadt eben nicht, weil es ja Ersatzweltcups waren für Sapporo, was an dem Wochenende hätte stattfinden sollen und was dann ausgefallen ist. Und deswegen konnte der DSV sogar bei 4 springen in dem Fall. Noch ein zusätzliches Kontingent schicken.
Alles klar, danke dafür. Ja, es hat leider mit der nationalen Gruppe jetzt nicht ganz so gut geklappt am Samstag. Es hat sich, glaube ich, am Freitag in der Qualifikation, die hat keiner von der nationalen Gruppe überstanden. Liege ich da richtig?
Ja, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, also bis auf Martin Hamann und David Siegel waren das auch allesamt Skiflug-Neulinge, was ja auch der Sinn und Zweck dieses Einsatzes war, weil wann bekommst du sonst mal die Möglichkeit, wenn du kein Slowene bist, eine nationalen Gruppe zu starten. Wäre wirklich das Optimum oder das, ja, eigentlich schon über dem Optimum gewesen, wenn es da einen gegeben hätte, der es gepackt hätte. Aber auch von denen haben wir 200-Meter-Flüge gesehen und das ist ja schon mal gar kein so schlechter Start.
Genau, so ist es. Eine sehr wichtige Erfahrung dann auch für die Zukunft. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, Luis, Timmy Seitz war einer, oder ist einer, der wirklich sehr froh sein wird, dass jetzt gegen Ende der Saison ausschließlich Skifliegen stattfinden, weil er hier einfach von Woche zu Woche seine Topform fortsetzen kann. Einer kann das nicht machen. Der tut sich im Moment sehr schwer. Ihr habt das zusammen mit der Julia auch, finde ich, sehr, sehr schön besprochen in der letzten Folge, wo die Julia dann auch gesagt hat, er saß dann auf der Tribüne bei seinen Eltern und war ein bisschen geknickt. Die Rede ist von Halvor Egner-Kraneröd, der sich jetzt auch an diesem Wochenende in Oberstdorf zweimal nicht den zweiten Durchgang erreicht. Und da hat uns eine Hörerfrage erreicht von Kamera- und Drohnenbilder, ob wir uns um Halvor in Planitzer Gedanken machen müssen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir den Halvor jetzt an dem Wochenende in Oberstdorf und seine Sprünge angeschaut habe, vor allem auch dieser eine gestern dann im ersten Durchgang, wo er so weit rechts landet, wo da wirklich nur mehr ein Meter oder was frei ist, dass er nicht da irgendwie rechts rausspringt. Puh. Ich glaube, auch er selbst stellt sich im Moment die Frage, ob es wirklich Sinn macht, in Planitzer nochmal an den Start zu gehen. Wie siehst du das Ganze?
Ja, natürlich auch mit gewissen Bedenken, weil ich meine, wir kommen jetzt an den Ort quasi zurück, wo es letztes Jahr irgendwo so ein bisschen angefangen hat, weil auch da hat er das erste Mal wirklich diese Tendenz gehabt, dass es ihn da so weit raustreibt, und das bedarf ja unglaublich viel Kontrolle, dass er da rechtzeitig die Kurve bekommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben jetzt von seinem Vater auch erfahren, der hat das gestern auf Twitter geschrieben, dass er jetzt nochmal in Oberstdorf Sprungeinheiten macht bis Dienstag und man sich dann entscheidet, ob er nach Planitza fährt. Aber ja, ich meine, mir geht es da genauso wie euch allen da draußen. Ich habe auch kein gutes Gefühl bei der Sache und meinem Blutdruck käme es gelegen, wenn er davon vielleicht Abstand nimmt. Andererseits, man hat ja auch bei ihm gesehen, ja, ab und zu kriegt das ja dann auch wieder in den Griff. Also es kommt ja immer wieder in so Phasen, und bei Halvor weiß man nie. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass er das packt, aber im Moment überwiegt eher noch die Skepsis bei mir.
Ja, bei mir auch. Ich glaube, sie werden zusammen einfach die richtige Entscheidung treffen. Ich glaube, der Halvor ist auch der Erste, der einsichtig sein wird, wenn er merkt, es macht keinen Sinn. Vielleicht, wenn wir gerade über Halvor Egner-Kraneröd sprechen, Luis, dann schickt man an der Stelle auch nochmal gute Besserung an Robert Johansson, der die Saison, soweit ich weiß, jetzt beendet hat und wegen anhaltender Rückenschmerzen nicht im Planitzer mit dabei sein wird. Was aber, finde ich, sehr positiv ist, aus norwegischer Sicht, ist, dass Daniel André Tande im Planitzer zumindest als, ich nenne es jetzt mal Edelfan des norwegischen Teams mit dabei sein wird. Also er lässt sich das wirklich nicht nehmen, an den Ort jetzt auch zurückzukehren, wo ihm dieser schreckliche Unfall passiert ist im vergangenen Jahr. Also das finde ich wirklich aller Ehrenwert, Chapeau, dass Daniel André Tande da die Chance ergreift und da mit dabei sein wird. Und bei Halvor Egner-Kraneröd, ja, da muss man ganz einfach abwarten, wie jetzt sein Training verläuft. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal das Stichwort Planitzer genannt, Luis. Es rückt immer näher, das Saisonfinale. Bei den Herren, es stehen zwei Einzelfliegen und ein Teamfliegen auf dem Programm. Du wirst uns gleich noch erzählen, wann genau die Wettkämpfe stattfinden. Aber eine Hörerfrage würde ich jetzt noch ganz gern dir stellen, und zwar vom Felix. Der hat uns gefragt, ist der Weltrekord aufgrund der Umbauten eher in Planitzer als in Vikersund möglich? Ich habe einen Artikel gelesen zu Planitzer, das war letzte Woche, wo, glaube ich, einer der Organisatoren, ich weiß nicht, ob es ein bisschen mit dem Augenzwinkern war, aber so gesagt hat, irgendwann um 10 Uhr irgendwas wird der Weltrekord fallen. Luis, glaubst du, ist das möglich? Ich meine, 253,5 Meter, die zu toppen?
Ja, ich musste auch schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil diese Ankündigung gibt es seit 2015 jedes Jahr.
Ah ja.
Und wir wissen ja, was draus geworden ist. Aber ich kann schon gut verstehen, worauf der Felix da abzielt, weil, so ehrlich muss man sein, in Vikersund sind 250 Meter, also überhaupt die 250 Meter, nur mit sehr viel Glück möglich. Das sehe ich in Planitza ein bisschen gelassener. Also wenn dort wirklich alles passt, kannst du dort auch Weltrekord fliegen. Allein, es hat sich noch nicht ergeben bislang und deswegen finde ich es auch sehr mutig von dem slowenischen Kollegen, dass er sich da nochmal so weit aus dem Fenster lehnt. Eigentlich müsste das ja wissen mit den paar Jahren Erfahrung mittlerweile. aber ausschließen würde ich es tatsächlich nicht, aber es muss wirklich alles zusammenpassen und ich glaube, dass es nach dieser langen und kräftezehrenden Saison eigentlich schwieriger ist denn je, weil man sieht schon bei einigen Springern auch, dass die wirklich auf dem Zahnfleisch dahergehen und der Akku jetzt wirklich leer ist und drei Wochenenden schief liegen am Ende der Saison, machen es natürlich nicht besser.
Dann würde ich sagen, Luis, dann sag doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wann denn am Wochenende die Chance besteht, dass eventuell ein neuer Weltrekord aufgestellt wird. Wann muss man denn das TV-Gerät einschalten?
Ja, das ist ja das Schöne in Planitza. Man kann sich auf Gewohntes verlassen. Es ändert sich sehr, sehr wenig an den, jetzt hätte ich beinahe gesagt Anstoßzeiten, aber das ist natürlich Quatsch, an den Startzeiten, so ist es richtig.
Die Anflugzeiten.
Die Anflugzeiten, oh, sehr schön, im Anflug auf die Flugschanze. Wir haben am 24. März, das ist der Donnerstag wohlgemerkt, um 11 Uhr die Qualifikation. Dann gibt es am Freitag um 14 Uhr das erste Einzel und dann am Samstag um 10 Uhr das Teamfliegen und am Sonntag das Weltcup-Finale ebenfalls um 10, da allerdings nur die besten anwesenden 30 der Weltcup-Gesamtwertung.
Ja, und am Sonntag wissen wir dann auch, wer den Gesamtweltcup gewinnt. Jojo Kobayashi führt 66 Punkte vor Karl Geiger und wer sich zum besten Skiflieger der Saison krönt. Ich meine, natürlich, Marius Lindwig ist schon Skiflug-Weltmeister, aber es ist noch ausstehend, wer den Skiflug-Weltcup gewinnt. Da eben Stefan Kraft und Timi Seitz gleich auf mit 160 Punkten auf Rang 1.
Und dann wissen wir auch, wer den Nationencup gewinnt, denn auch das ist ja noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Ich weiß, du schaust schon sehr siegessicher, lieber Gernot, aber so ganz gelesen ist die Messe ja noch nicht.
Ja, ich sage jetzt mal so, also ich habe jetzt keine großen Bedenken, dass uns der DSV den Nationencup noch wegschnappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich das jetzt auch gar nicht so groß erwähnen wollen, weil ich will den Finger nicht in die Wunde legen.
mir ist es ja nur eingefallen, weil ich ja jetzt das ein oder andere Mal bei diesem Finale schon vor Ort war und diese Siegerehrungen am Ende immer gefühlt länger dauern als der Wettkampf. So, daran habe ich mich jetzt erinnert.
Ja, da spielst dann erstmal dreimal die Hymne wahrscheinlich, gell?
Genau, ja.
Und dann, oder viermal sogar, einmal für den Tagessieg, Skiflug-Weltcup, Gesamtweltcup und Nationencup.
Genau, und wenn es dann noch wieder dieses Planitza 7 geht, dann gibt dann vielleicht sogar noch ein fünftes Mal, ja.
Naja, bitte, hast du ein Gratiskonzert auch noch dabei?
Aber das ist wirklich ein Gratiskonzert, denn da kommen die Sachen nicht vom Band, sondern noch vom Orchester. Also das ist immer, da fahren sie schon dick auf, die Slowenen, da kann man nichts sagen.
Na bitte, auch deshalb Planitza immer eine Reise wert. Ja, wir sind bereit fürs Weltcup-Finale bei den Herren, sind jetzt auch am Ende unserer Folge angelangt. Der Luis hat uns den Zeitplan vorgestellt. Und wir hoffen natürlich, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hat diese Folge gefallen. Wie gesagt, es geht jetzt langsam, aber sicher dem Ende zu. Planitza steht noch bevor. Und wir sind gespannt, wer letztendlich die Gesamtwertungen für sich entscheiden kann. Ja, besucht uns gern bei Instagram auf der Seite Flugshow. Also unter Flugshow findet ihr uns. Wir halten euch da auch immer auf dem Laufenden. Wenn irgendetwas im Skisprungzirkus, irgendetwas Neues geschieht, da posten wir das in die Story, genauso wie unsere neue Folge, die landet auch in der Story. Und unser Adler der Woche, in diesem Fall Etonusiainen, der kommt auf jeden Fall auch auf unser Profil. Und wenn euch insgesamt unser Podcast gut gefällt, dann lasst uns gern 5 Sterne da auf Spotify. Da würden wir uns ebenfalls sehr darüber freuen und ich freue mich immer jedes Mal, wenn wir zu dritt aufnehmen, zusammen mit dem Tobi. Liebe Grüße. Aber ich freue mich natürlich auch mit dir, die Spätzeltime Reloaded aufzunehmen, lieber Louis, und sage danke für die Aufnahme und würde sagen, du entlässt unsere Hörerinnen und Hörer heute mit unserem Motto.
Sehr gerne, und ich hoffe natürlich auch im Sinne unser aller, dass der Tobi zufrieden sein wird mit dem, was wir beiden hier so verzapft haben, aber er ist ja in den letzten Wochen eigentlich immer zufrieden mit uns gewesen, und ich sehe keinen Grund, warum das nicht auch dieses Mal so sein sollte. Genießt noch ein Wochenende Skifliegen mit Kaiserwetter in Planica, viel, viel Aufwind und hoffentlich sehr weiten Flügen, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin gilt auch für euch, fliegt, soweit es geht. Bis dann.